Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huan Ying Nimen Lai. Ja, die Zeit rennt. Woran merke ich das? Unter anderem nicht nur die Tage hier werden wieder etwas kürzer. Das ist ja ein Unterschied zu anderen Destinationen, wo ich mich aufgehalten habe in den letzten Jahren, dass hier in den Subtropen ja doch ein, ja, etwas anderer Rhythmus herrscht und wir nicht direkt am Äquator sind, somit tatsächlich hier auch im Herbst, das merkt man, ja, immer so ein paar Minuten dann trotzdem Verschiebung ist, das ist das eine, aber ich merke auch auf der Straße, dass es sich, ja, gen Herbst neigt, denn die Canton Fair steht an, das ist ja die größte Handelsmesse in China und ich habe die im Frühjahr hier schon mal miterlebt, habe sie sogar besucht. Und die beginnt heute direkt am 15. Oktober. Ich nehme den Podcast diese Woche schon relativ früh auf. Und man sieht das auf der Straße daran, dass wir ja einfach wieder mehr ausländische Gesichter hier sehen, die natürlich extra für dieses Event anreisen. Und ja, die Messe dann auch teilweise mehrere Wochen. Ich glaube, viele sind nur ein paar Tage hier, aber manche dann auch tatsächlich mit begleiten und besuchen. Wer dieses Jahr oder dieses Halbjahr jetzt wahrscheinlich nicht hingeht, denn für mich war es interessant, sich das mal anzuschauen, aber da ich jetzt nicht direkt im Import-Export-Geschäft tätig bin, ist jetzt für mich auch nicht unbedingt erforderlich, dahin zu gehen, ja. Ja, ansonsten heute mal ein anderes Thema, mit dem man vielleicht gar nicht so rechnet. Naja, ihr merkt ja, ich habe hier alle möglichen Sachen. Also letzte Woche ging es über Müll. Manchmal geht es übers Reisen und heute geht es eher über eine Sache, die ja auf den ersten Blick rein juristischer Natur ist, aber sie hat natürlich ganz große Verbindungen zur Wirtschaft und auch aus meiner Sicht zur Entwicklung von China und spielt eine ganz große Rolle. Und ich gehe jetzt erstmal vom Thema Todesstrafe, was ja immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ausgelutscht wirkt. Also es war immer so dieses Top-Thema früher schon in der Schule, glaube ich, für viele Pro-Kontra-Todesstrafe. Aber es ist natürlich in China ganz besonders interessant, wie sich das auch heute noch darstellt und daraus abgeleitet, wie sich China eigentlich dort sozusagen entwickelt hat auf der Rechtsebene und warum das auch aus meiner Sicht ganz großer Grund ist, warum China heute so erfolgreich ist. Also, gehen wir mal rein. Todesstrafe in China ist ja eine ganz normale gesetzliche Strafe, wird angewandt theoretisch für Delikte von Mord bis Drogenhandel, allerdings jetzt nicht ganz so leichtfertig ausgesprochen. Und ein paar Fakten dazu, wie das eigentlich sich hier in China darstellt. Also man geht davon aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier die Todesstrafe unterstützt, ja, für gewisse Vergehen, dann ist es auch so, dass in Asien die Todesstrafe relativ normal ist. Normal im Sinne von, sie ist immer noch aktiv in Ländern wie Thailand, Malaysia, Indonesien, Vietnam, also Taiwan, in den ganzen Ländern, wo ich mich zuletzt aufgehalten habe, war die Todesstrafe überall noch sozusagen präsent, aber man muss sich schon ein bisschen was zu Schulden kommen lassen, da kommen wir gleich hin. Und ja, Amnesty International geht davon aus, dass in China mehr Menschen hingerichtet werden als in jedem anderen Land und sogar als in jedem anderen Land der Welt zusammen. Ja, natürlich immer auch da wieder, das ist auch eine große Bevölkerung. Aber gleichzeitig hat die Zahl der Hinrichtungen sehr wahrscheinlich nachgelassen im 21. Jahrhundert. Man geht davon aus, dass sie so von 12.000 pro Jahr auf mittlerweile gut 2.000 gesunken ist. Historisch ist es ganz interessant, es ist eine der klassischen fünf Strafen der chinesischen Dynastien. Und da ist es so, dass China hat ja verschiedene Philosophie-Richtungen und sie wird natürlich vor allem von den sogenannten Legalisten unterstützt. Also Legalismus ist die Richtung, die besonders viel Bürokratie, Staatseingriff zulässt und eine besonders sozusagen harte Hand des Staates befürwortet, wie der Name schon suggeriert. Steht so ein bisschen im Gegensatz zum ja, Daoismus und zum Konfuzianismus. Wobei die Konfuzianer jetzt nicht direkt dagegen waren. Sie sagen halt, naja, es gibt bessere Lösungen und ziehen generell die Rehabilitation oder die Gnade der Todesstrafe vor. Aber auch Konfuzius war jetzt kein kompletter Gegner, sondern ja, war einfach der Ansicht, dass moralisch nicht unbedingt das Optimum ist, was man da rausholt, ja. Und ja, insgesamt ist es eben auch so, ich habe es gerade gesagt, die Zahl nimmt wahrscheinlich eher ab und es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass mit den Reformen in China und auch dem Druck international dieses ganze System auch ein bisschen ja entschärft wurde. Aber es gab jetzt wieder ein paar Fälle, die ganz interessant waren und die mich auch dazu veranlasst haben, da heute drüber zu sprechen. Und da geht es mittlerweile halt sozusagen immer mehr um das Thema Wirtschaftsverbrechen, wenn man es so will, oder Korruption. Ja, Wirtschaftsverbrechen ist eher, denkt man eher an internationale Sachen. Also hier geht es dann wirklich eher um den Machtmissbrauch. Und das ist ja schon insofern interessant, als dass, wenn ich jetzt an die Todesstrafe denke, denke ich meistens an ja, Verbrechen, die eben auch schon irgendwie mit dem Tode, mit Mord in Zusammenhang stehen und nicht unbedingt mit Korruption. Ja, und der konkrete Anlass, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin, der war ein Artikel, den ich eigentlich schon so fast wieder wegklicken wollte, aber dann dachte ich, ganz interessant vielleicht das Thema mal für einen Podcast. Und das war einfach, dass ein ehemaliger stellvertretender Zentralbankchef, der Korruption bezichtigt wurde und auch zum Tode verurteilt wurde. Jetzt muss man allerdings sagen, dass bei solchen ja, Fällen von Korruption die Todesstrafe meist mit einem zweijährigen Aufschub versehen wird. Und dieser Zusatz bedeutet, dass in der Praxis meistens diese Haftstrafe theoretisch in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden kann, wenn sich in diesen zwei Jahren keine Vergehen zu Schulden kommen lassen. Und nach dem chinesischen Strafrecht kann unter bestimmten Umständen sogar diese Strafe auf 25 Jahre reduziert werden. Also man müsste da nochmal differenzieren, was genau bedeutet Todesstrafe. Es gibt natürlich auch wirklich die Hinrichtung, also es ist beides möglich. Und ein bisschen davon ab, wie schwer das ausgefallen ist und welche Zusätze da direkt von Anfang an sozusagen erlassen werden. Aber, und das ist auch interessant, es gibt schon auch gewisse Grenzen, wo dann die Todesstrafe vollstreckt wird. Und da ist man jetzt sogar teilweise wieder dabei zu sagen, dass die Fälle von solchen Vollstreckungen zunehmen könnten. Und das liegt natürlich daran, dass Xi Jinping ja schon vor Jahren angefangen hat, massiv durchzugreifen und die Korruption in China ganz, ganz stark zu bekämpfen. Und was jetzt passiert ist, also ich gehe gleich nochmal darauf ein, was er da genau gemacht hat, ist, dass das Ganze ein bisschen ausgeweitet wird und auch in andere Fälle oder in andere Bereiche, muss man sagen, der Wirtschaft immer mehr übertragen wird. Also vielleicht fangen wir nochmal so an, wie hat das Ganze sozusagen angefangen? Das war wirklich, dass Xi nach der Machtübernahme 2012 eine ganz umfassende Antikorruptionskampagne gestartet hat. Es war schon so, dass im Prinzip dieses Thema schon lange ein Problem war, und zwar vor allem mit der Öffnung von China. Als China in den 80er Jahren seine Wirtschaftsreform durchgedrückt hat, da wurde China zwar erstmal sozusagen offener, freier, wirtschaftsliberaler, aber natürlich war das auch eine Riesenbühne für Korruption, was man sich so vorstellen kann, Bestechungsgelder, politische Gefälligkeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken, denn mit diesem steigenden Wohlstand, aber natürlich auch mit der, sagen wir mal, Freiheit, die dann mehr Leute hatten, hat man natürlich das auch gnadenlos ausgenutzt. Ich lese gerade ein Buch, da geht es eigentlich so ein bisschen um die Reise von Deng Xiaoping im Süden, wie er damals sich hat inspirieren lassen, wie er China besucht hat und dann auch geöffnet hat. Und da war auch so ein Beispiel, dass die Börse in Shenzhen, die damals dann geöffnet hat, dass dort dann halt Beamte hingegangen sind und haben die ersten Aktien quasi sich einfach unter den Nagel gerissen und die dann verkauft an die Bevölkerung für horrende Preise. Also mal so ein Beispiel, das ist noch nicht so lange her, ja. Und man kann sich vorstellen, wenn das heute noch der Fall wäre, das wäre ja für ein Land wie China undenkbar und wäre auch im Prinzip ein absolutes Hindernis, wenn du eine korrupte Börse hast. Ja, und sicherlich gibt es viele Dinge, die an der Börse in China nicht so laufen, wie jetzt, sage ich mal, in den USA, ganz klar. Aber so etwas, ja, so irgendwie zweiten Schwarzmarkt beim Aktienmarkt gibt es natürlich nicht in China, ja. Und ja, insofern gab es dann einfach viel mehr Opportunitäten für Korruption. Und es war etwas, was schon lange eigentlich auf dem Tisch lag, weil China das auch immer so ein bisschen als Bedrohung gesehen hat für die eigene Partei, ja. Und dann, als Xi wirklich an die Macht kam, hatte er das sofort zur Chefsache gemacht und hat dort brutal hart eingegriffen, ja, was so, glaube ich, auch keiner gesehen hat. Er hat das dann immer so genannt, er ging gegen alle vor, gegen die Tiger und gegen die Fliegen. Also er hat auch vor hochrangigen Beamten nicht zurückgeschreckt, was schon beeindruckend ist, weil es natürlich auch für ihn ganz, ganz gefährlich ist, ja. Und hat dort insgesamt, das sind so die Zahlen, die man liest, allein 120 wirklich hochrangige Beamte weggesperrt. Und insgesamt wurden circa 2,3 Millionen Regierungsbeamte strafrechtlich bis heute verfolgt. Das ist eine Riesenzahl. Also auch in einem Land wie China 2,3 Millionen Regierungsbeamte. Ja. Also man kann sich vorstellen, viele Familien sind ihm da nicht ganz so wohl gesonnen und er musste natürlich auch aufpassen. Und jetzt zu diesem Thema. China ist ja jetzt nicht nur Xi Jinping, sondern es sind ja schon auch ein paar mehr, die dort mitwirken müssen. Und jetzt geht man dahin, dass man diese Korruptionsbekämpfung auch in, sagen wir mal, lukrativere Sektoren ausweiten, immer mehr auch schaut, jetzt nicht nur direkt Politik, sondern dass man eben auch schaut in der Wirtschaft, immer mehr Leute in der Privatwirtschaft, wo man es weniger vermuten würde, wo es historisch weniger der Fall war, wo es auch schwieriger war nachzuweisen, wo es vielleicht auch nicht ganz so gestört hat, weil man gesagt hat, okay, die Wirtschaft lassen wir erstmal machen und dass man dort auch immer mehr eingreift und jetzt natürlich anfängt, dort auch rückwirkend zu schauen, okay, was ist hier in den letzten Jahren teilweise passiert, ja. Und da gab es eben jetzt auch wieder einen Fall. Es gab einige Fälle dieses Jahr. Und ein ganz bekannter, oder der auch hier ein bisschen für Wogen gesorgt hat, das war ein Fall aus der inneren Mongolei. Und der hat sich angeblich rund 3 Milliarden Renminbi eingesteckt. Also ich nenne euch jetzt nicht den Namen, das bringt euch relativ wenig, ja. Und wurde auch beschuldigt, mit der lokalen Mafia-Organisation zusammengearbeitet zu haben und so weiter. Ja, also er hatte schon eine ganze Liste an Sachen, die man ihm da vorwerfen konnte. Und 3 Milliarden RMB sind so 400 Millionen Euro übrigens, ja. Und er wurde zum Tode verurteilt und interessant ist jetzt, dass man halt sich diese Marken genau anschaut, ja. Wie viel muss man denn eigentlich sozusagen veruntreuen, damit man zum Tode verurteilt wird? Das heißt, viele Rechtsbeobachter schauen sich das jetzt auch genau an. Und da geht man jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, okay, die Todesstrafe oder die Todesgrenze liegt so ungefähr wahrscheinlich bei 1,1 Milliarden Renminbi. Also, sagen wir mal so 130 Millionen Euro. Man muss dazu sagen, dass Regierungsbeamte sehr selten zum Tode verurteilt werden. Das ist jetzt erst der dritte Fall in den letzten zwei Jahrzehnten, dass das passiert. Normalerweise werden die einfach weggesperrt, weil eben ja diese Grenze nicht ausreicht. Aber man schaut sich jetzt eben verschiedene Referenzwerte an und sagt wahrscheinlich, ab diesem Wert ungefähr muss man damit rechnen, dass man zum Tode verurteilt wird. Wie gesagt, heißt nicht unbedingt, dass man dann hingerichtet wird, aber das ist so diese Grenze, ja. Ja, und jetzt muss man überlegen, also ich will es gar nicht, wie gesagt, darauf eingehen, wie in der Schule pro kontra Todesstrafe. Es ist so, es gibt sie in China. Ich gehe sicherlich an anderer Stelle nochmal drauf ein, auf das Thema Drogen. Das ist eigentlich das, was in China auch sehr, sehr interessant ist, weil es eben mehr über die Geschichte sozusagen verrät. Da ist auch hier in natürlich in Guangdong, Canton, wo ich aktuell bin, ein ganz besonderer Fokus drauf gewesen in der Vergangenheit mit den Opiumkriegen, aber das ist kein Thema für heute. Wie gesagt, wichtig ist, wir haben eine unglaubliche Anzahl an Leuten, die weggesperrt wird aufgrund von Korruption. Das Ganze wird sicherlich eher nachlassen, weil, ja, ihr wisst, wenn da erstmal durchgefegt ist, dann hat es natürlich auch eine Wirkung. Und jetzt nochmal abschließend so ein bisschen drauf eingehen, okay, weniger jetzt nur die Todesstrafe, sondern was bedeutet das für China? Und da muss man sagen, dass China heute definitiv nicht dort wäre, wo sie sind, ohne diese Bekämpfung. Ja, also man muss Xi Jinping nicht mögen, das überlasse ich euch. Aber was er dort gemacht hat, muss man sagen, ist einzigartig. Denn er hat wirklich ein Thema angepackt, was in vielen Ländern keiner anfassen möchte. Und ich war ja schon in einigen asiatischen Ländern unterwegs, wo du die Korruption sehr, sehr stark siehst, ja, selbst als Tourist. Wir wissen auch von ganz vielen Statistiken, dass in vielen Ländern die Korruption einfach so dermaßen präsent ist und integriert in die Politik und dass die Länder auch zurückhält. Wir wissen, dass wir zum Beispiel in Deutschland nach Afrika große Transfersummen leisten, die wir als offiziell Entwicklungshilfe deklarieren, von denen ein ganz großer Teil in Korruption versumpft, wo man sozusagen auch sagt, ja, wir müssen da ein bisschen Geld zahlen, damit die eben ruhig sind, damit die ihre Sachen machen können. Und insofern ist es gerade bei diesen eben Entwicklungsländern, und China ist letztendlich trotzdem in vielerlei Hinsicht noch ein Entwicklungsland, ist es einfach normal und ist etwas, was die Länder zurückhält. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir denken immer, Korruption, ja, es ist schlecht moralisch. Ja, ist es aber. Es hat natürlich noch ganz andere Seiten, ja. Korruption schadet zum einen natürlich vor allem den Schwächeren und Ärmeren in der Gesellschaft, ja, weil sie die Ungleichheit verschärft. Meistens hängt es ja damit zusammen, dass man eben Kapital braucht, um überhaupt Korruption sozusagen aufrechtzuerhalten. Und das haben ja die Ärmeren nicht. Das heißt, es ist im Prinzip ein zweifacher Hinsicht unfaires Vorgehen. Dann verursacht sie natürlich, wie ich auch gerade gesagt habe, Kosten. Ja, Korruption kostet ein Land Geld, weil das Geld sozusagen dann in privater Hand meistens relativ ineffizient fließt. Ja, dass die Leute dann sich, ja, klassisch wäre jetzt eben irgendwie westlichen Konsum dadurch leisten oder irgendwie das Geld ins Ausland schaffen oder ihre Kinder da bevorzugen. Aber Korruption ist ja nichts, wo man jetzt sagen kann, da ist der Trickle-Down-Effekt. Die Leute, wenn die mehr Geld durch Korruption haben, dann wird die Wirtschaft besonders angekurbelt. Das wissen wir, das ist nicht der Fall. Und natürlich auch Kosten für alle möglichen anderen Bereiche, dass das Gesundheitssystem, Bildung, Sozialprogramme für Leute schwerer finanzierbar wird, weil es eben eher durch die Korruption alles noch komplexer gemacht wird. Also es ist etwas, was eben auch dort ein Land zurückhält. Und natürlich, und das ist ganz besonders wichtig, es verringert die Investitionen in den privaten Sektor. Und das ist sicherlich somit das, warum es in China so wichtig war. Denn wenn ich eben viel Korruption habe, und es gilt vor allem für afrikanische Länder, sehr, sehr gut dokumentiert, wenn ich viel Korruption habe, dann habe ich keinerlei Anreize, mich selbst wirtschaftlich zu engagieren, Investitionen zu wagen. Genau das hat China gemacht. Ja, natürlich, das möchte ich auch sagen, Chinas Rechtssystem hat sicherlich große Schwächen aus westlicher Sicht, ist nicht vergleichbar mit unserem. Ja, sie sind da natürlich an gewissen Punkten dran, aber es ist sowohl auf der wirtschaftlichen Ebene als auch bei im Prinzip der zivilrechtlichen Ebene natürlich defizitär, aber wir haben ein System, das sehen wir ganz klar, das Anreize schafft für Leute, unternehmerisch aktiv zu sein, den privaten Sektor zu stützen. Sonst hätte China ja nicht die Unternehmen, die sie heute haben. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht nur Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, ein faires System, sondern auch für den Markt ganz, ganz wichtig ist, dass eben diese Korruption bekämpft wird oder auf einem Minimum gehalten wird. Man muss natürlich sagen, China hat auch schon in den 2000er Jahren diese Firmen hochgezogen, wo die Korruption noch stärker vertreten war, also es ist nicht unmöglich. Aber es ist natürlich so, wenn du auf das nächste Level gehen willst, qualitativ, was deine Wirtschaft angeht, dann musst du eben da auch was machen. Und China hat das geschafft. Das muss man ihn hoch anrechnen. Und das ist etwas, was eben viele Länder, die auch irgendwie diesen Schritt gehen wollen, noch nicht geschafft haben und wahrscheinlich auch so schnell nicht schaffen werden. Und etwas, was China sozusagen einzigartig macht, auch da, wir haben ja immer diese Zahlen, es gab in der Historie quasi kein Land, wo so viele Leute aus der Armut befreit wurden, wo das und das erzielt wurde. Und ja, diese Korruptionsbekämpfung mit diesen 2,3 Millionen Regierungsbeamten ist sicherlich auch einzigartig und für heute ganz, ganz wichtig, auch in der Außendarstellung. Wird aus meiner Sicht nie groß so, ja, drüber geredet, aber es ist schon etwas, wo man sagen muss, ja, Hut ab dort wirklich, dass sie das angepackt haben in relativ kurzer Zeit. Was heißt das im Prinzip für Xi Jinping selbst? Er darf natürlich auf keinen Fall seinen Posten verlieren. Ja, also das ist ganz klar. Man kann sich vorstellen, dass er da natürlich auch sich sehr, sehr unbeliebt gemacht hat. Interessant ist ja die Frage, hat er das gemacht, um auch seine eigene Position zu schützen? Kann ich nicht so beantworten. Ich glaube nicht unbedingt, weil wir wissen ja auch, und das ist ja interessant, eine Argumentation für diese Korruptionsbekämpfung war immer, dass es der Partei gefährlich werden kann. Aber man sagt ja eigentlich, die Korruption kann ja eher eine regierende Partei sozusagen schützen, weil sie eben dadurch die Leute bei Laune hält. Insofern weiß ich gar nicht, ob das wirklich hier eine Rolle gespielt hat. Kann ich nicht beurteilen. Aus meiner Sicht war es vor allem wirtschaftlich motiviert. Und wie gesagt, er hat natürlich dadurch sich auch viele Feinde gemacht, von denen einige jetzt weg sind. Aber was nicht passieren darf, ist, dass er quasi in seiner Amtszeit oder in seiner Lebenszeit sozusagen diesen Posten verliert. Denn das würde wahrscheinlich bedeuten, dass dann einige Leute aktiv wären und ja, möglicherweise natürlich das Ganze auch umdrehen könnten. Also das ist natürlich für ihn auch ein starker Anreiz, sozusagen die Nummer eins zu bleiben, wohl wissend, dass es natürlich auch wirtschaftlich da weitergeht. Also mal schauen, ich denke, diese ganzen Todesstrafen werden jetzt nicht stark zunehmen, aber sicherlich diese Korruptionsbekämpfung noch eine Weile gehen, sich immer mehr auch auf andere wirtschaftliche Teile ausdehnen und natürlich auch ganz wichtig, einfach eine Signalwirkung haben an die zukünftigen Generationen, dass sich Korruption in China einfach nicht mehr lohnen wird. Zumindest ist das der Stand heute und ist auch etwas, was ich hier, ja, wie gesagt, sehe, wenn ich jetzt hier in China unterwegs bin, im Vergleich zu anderen Ländern, wo ich war, wie Thailand, Kambodscha, da ist die Korruption definitiv präsent. Da sieht man jeden Tag auf der Straße. Hier ist es gerade auch, was eben das angeht, was ich beurteilen kann und sehe, das sind dann eben die Polizisten, ist das sicherlich auf einem Niveau, was ein absolutes Minimum ist, wo es sicherlich nach wie vor noch der Fall ist, eben auf lokaleren Ebenen. Da wird es sicherlich ein bisschen dauern und ist aber sicherlich auch weniger schädlich. Ja, das mal zu diesem Thema. Ich denke, nicht uninteressant, sich das mal ab und zu vergegenwärtigen, dass das natürlich auch Faktoren sind, die China heute so stark machen, die ganz, ganz wichtig sind, die man oft übersieht, warum China so stark ist. Es ist nicht der einzige Grund, aber schon fast eine Prämisse und ein wichtiger Faktor, der im Vergleich zu vielen anderen Ländern hier eben positiv hervorsticht. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Xia. Hui. Jian.